Als Walter mich letztes Jahr zu diesem Dienst vorschlug, fiel es mir wirklich nicht leicht, diese Herausforderung anzunehmen. Ihr habt mein anfängliches Sträuben miterlebt. Ich habe dann schließlich doch ein Ja dazu gefunden. Und ich muss euch sagen, die Beschäftigung mit diesem Thema hat mir gut getan. Der Apostel Paulus schrieb einmal an Timotheus: Der Ackerbauer, der sich müht, muss als Erster an den Früchten Anteil haben. Und nun hoffe ich, dass ich die Früchte, die ich genießen durfte und die auch vielleicht in gewisser Weise ausgereift sind, auch an euch weitergeben darf und dass sie auch euch zur Nahrung dienen. Der treue Herr möge es schenken. Als Zweites müssen wir uns heute Morgen darüber im Klaren sein, dass die Gemeinde, über die wir sprechen, nirgendwo auf dieser Erde zu finden ist. Die Gemeinde, über die wir heute Morgen sprechen wollen, die gibt es auf dieser Erde nicht. Es wäre großartig, wenn wir heute den theoretischen Teil abhandeln könnten und morgen früh dann zusammen als Modell die Versammlung hier in Karlsruhe anschauen könnten. Oder die Versammlung in Sindelfingen oder in Pirmasens oder in Mannheim. Das wäre großartig. Wir alle wissen aber, dass das so nicht ist. Und ich muss es zu Beginn meines Vortrags betonen, die ideale Gemeinde gibt es hier auf dieser Erde nicht. Ich habe sie auch im Salzburger Land nicht gefunden, auch nicht bei meinem Besuch in San Leandro, obwohl mich gerade diese letztgenannten Versammlungen außerordentlich stark beeindruckt haben. Daraus will ich keinen Hehl machen. Aber die Gemeinde in dieser Weltzeit ist noch nicht in vollendetem Zustand und darum trägt sie immer einen gewissen Grad von unbiblischen Zügen an sich. Die eine mehr, die andere weniger, aber ein gewisser Grad wird immer da sein. Warum ist das so? Weil wir alle noch in unvollendetem Zustand sind, trägt auch die Versammlung Gottes, wo immer sie sich versammelt, unvollendete Züge an sich. Wer davor die Augen verschließt, ist ein unnüchterner Schwärmer. Aber man kann auch auf der anderen Seite vom Pferd fallen. Es gibt Christen, die sagen sich, ja, wenn Gemeinde hier in dieser Welt immer mit Fehlern und Schwächen behaftet sein wird, warum sollen wir uns dann noch mühen? Und dann begnügt man sich allzu schnell mit dem Status quo. Ihr seht, liebe Brüder, wir sind hier, wie in unserem persönlichen Glaubensleben auch, in ein Spannungsverhältnis hineingestellt. Wir haben im Bild gesprochen immer ein lachendes und ein weinendes Auge. Jeder einzelne von uns steht jetzt in diesem Augenblick heilig und gerecht und vollkommen vor dem Vater, als hätten wir nie gesündigt. Das ist unsere wunderbare Stellung in Christus. Aber unser Wandel ist leider oft noch unheilig, ungerecht und alles andere als vollkommen. Es ist noch viel Schwachheit und Mangel an uns und darunter leiden wir. Doch der Apostel schreibt, weil wir diese Hoffnung haben, reinigen wir uns, wie er rein ist. Und genauso verhält es sich auch im Blick auf unsere Gemeinden. Wir sind zuerst von Herzen dankbar für alles, was Gott uns trotz unserer Schwachheit an biblischem Gemeindeleben geschenkt hat. Doch zugleich haben wir das weinende Auge. Was wir Gemeinde nennen, ist oft so armselig und kümmerlich, dass wir uns nur schämen können. Aber solange uns das noch auffällt und wir noch darunter leiden, solange, denke ich, ist Hoffnung da. Wenn wir uns allerdings an den Zustand unserer Versammlung gewöhnt haben, betriebsblind geworden sind oder gar meinen, wir hätten's gepachtet, dann wird es gefährlich. Also ein lachendes und ein weinendes Auge, aber bitte in dieser Reihenfolge. Und noch eine letzte Vorbemerkung zur Formulierung des Themas. Biblische Gemeinde in Gegenwart und Zukunft. Warum haben wir die Vergangenheit weggelassen? Nun, wir sahen bei Vorgesprächen die Gefahr, dass wir uns dann zu leicht bei den Vätern orientieren würden. Wir wollen uns aber an der Schrift orientieren. Wir wollen nicht nur zurückgehen bis ins Jahr 1937 oder ins Jahr 1950 oder 1850 oder 1825. Ich kann jetzt die einzelnen Jahreszahlen nicht erklären. Wir wollen zurückgehen bis ins erste Jahrhundert. Das Neue Testament soll unser Maßstab sein. Ich habe hier einen Satz mitgebracht auf einer Folie. Bevor wir die erste Folie sehen, will ich gerade noch das sagen, warum ich gerne Folien zur Begleitung auflegen möchte. Wir wissen das einfach, dass die Dinge, die wir hören und sehen, sich tiefer einprägen. Ich hatte auch bei den letzten Zusammenkünften beobachtet, dass doch eine ganze Reihe Brüder schreiben, und da dachte ich, es könnte hilfreich sein, ein paar Folien mit aufzulegen. Nun, diese Folie im Blick auf unser Verhältnis zu den Vätern. Da hat jemand gesagt, es ist ein Satz zum Nachdenken: Wenn wir das tun, was unsere Väter taten, tun wir eben nicht das, was unsere Väter taten. Das ist ein sehr weiser Satz, da muss man länger drüber nachdenken. Wir sind sehr dankbar für unsere Väter, und trotzdem können wir ihnen nicht in allen Dingen einfach so folgen, weil unsere Zeit heute wieder eine andere ist, und wir müssen immer wieder neu an der Schrift prüfen, was ist jetzt dran. Darum wollen wir nicht blindlings einer bestimmten Tradition folgen, sondern neu im Wort Gottes forschen, auch im Blick auf die Wahrheiten der Gemeinde. So, jetzt zu unserem Thema: biblische Gemeinde in Gegenwart und Zukunft. Ich möchte einen ersten Satz formulieren. Biblische Gemeinde ist der Versuch der Darstellung des Leibes Christi in konkreter Form. Das Neue Testament spricht 113 Mal von der Ekklesia. Wir sagen manchmal, das sind die Herausgerufenen. Eigentlich ganz wörtlich übersetzt müssten wir sagen, es ist die Herausgerufenheit oder die Herausgerufenseinschaft. Das sind natürlich Wortgebilde, die wir so nicht verwenden können, aber das wäre die genaue Übersetzung. Die Herausgerufenheit, nämlich eine ganze Anzahl von Herausgerufenen, eine Gemeinschaft, eine Herausgerufenseinschaft. Und von diesen Stellen ist einige Male die Gesamtgemeinde aller Gläubigen, aller Orte während des gesamten gegenwärtigen Zeitlaufs gemeint, zum Beispiel in Matthäus 16, Vers 18, wo unser Herr Jesus sagt: Auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Da meint dieses Wort natürlich die Gesamtgemeinde, den Leib Christi. Nur wiedergeborene, mit dem Heiligen Geist versiegelte Menschen gehören zu dieser Gemeinde, zu dieser Ekklesia, Herausgerufene. Und dieser weltweite Leib des Christus ist im Unterschied zu dem Volk Israel ein himmlisches Volk. Israel war und ist Gottes irdisches Volk. Es wurde in dieser Zeit erwählt, hat ein sichtbares Land mit sichtbarem Zentrum und einer konkreten Reichserwartung hier auf dieser Erde. Die Gemeinde des Christus ist in ihrem Wesen nach ein himmlisches Volk. Als Gott den Petrus darauf vorbereitete, dass bald Heiden mit dem Geist getauft würden, da sah Petrus in einer Vision ein leinenes Tuch, das aus dem Himmel herabkam und wieder in den Himmel hinaufgezogen wurde. Aus dem Himmel in den Himmel. Genau das ist der Weg der Gemeinde Gottes. Sie wurde vor Grundlegung der Welt erwählt. Jetzt, in dieser Zeit, wird sie herausgerufen aus allen Nationen und Juden und wird am Tag der Entrückung wieder in den Himmel geholt. Aus dem Himmel in den Himmel. Die Gemeinde Jesu ist ein himmlisches Volk. Und das hat Auswirkungen, das hat Folgen für unsere örtlichen Versammlungen. Um die örtlichen Versammlungen geht es an ca. 95 dieser 113 Stellen. Und die örtliche Versammlung soll ein Ausdruck der unsichtbaren Gemeinde sein. Ein konkreter Ausdruck davon. Ein Versuch der Darstellung des Leibes an einem Ort. Was sind das für Folgen aus dieser Wahrheit, dass die Gemeinde ein himmlisches Volk ist, für unsere örtlichen Versammlungen? Klein a, wenn die Gemeinde Gottes ein geistlicher, himmlischer Organismus ist, dann darf er nicht mit irdischen oder staatlichen Körperschaften vermischt werden. Nun, wir wissen alle, dass die Weichen an dieser Stelle in der Kirchengeschichte sehr oft falsch gestellt worden sind, am gravierendsten im 4. und im 16. Jahrhundert, als die beiden großen Staatskirchen entstanden. Aber Gott wollte diese unselige Verquickung von Staat und Kirche zu keiner Zeit. Unsere beiden großen Kirchen haben nämlich ein ganz anderes Gemeindeverständnis. Ich möchte es bezeichnen, ein territorial-sakramentales Gemeindeverständnis. Das heißt, alle Getauften, die in einem bestimmten geografischen Gebiet wohnen, gehören zur römisch-katholischen Kirche oder zur evangelischen Kirchengemeinde. Sofern sie nicht aus ihrer Denomination ausgetreten sind, und wir wissen, die persönliche Glaubenseinstellung spielt hinsichtlich ihrer Mitgliedschaft keine Rolle. Als ich hier in Karlsruhe wohnte, wir wohnten hier von 85 bis 90, nicht weit weg von hier, da gehörte ich zu einer Kirchengemeinde, damals war ich noch Glied der Kirchengemeinde hier, und die Kirchengemeinde ging bis zur Straßenmitte, und mitten auf der Straße verlief die Grenze. Alles, was auf der Seite wohnte, gehörte zu der Mittelstadtpfarrei und die anderen gehörten zu einer anderen Pfarrei. Da wurde einfach am Reißbrett eine Grenze gezogen und alle, die in diesem Gebiet wohnen und evangelisch getauft wurden, vielmehr besprengt wurden, die gehören nun zu der evangelischen Kirchengemeinde. Meinetwegen 4.385 Personen angenommen. Und so könnte es sein, dass diese 4.385 Personen alle die Säuglingstaufe erlebt haben, aber vielleicht sind 80% oder noch mehr dieser Menschen im biblischen Sinn nicht gläubig. Und die wenigen Wiedergeborenen unter ihnen bilden dann mit ihnen zusammen eine Kirchengemeinde und müssen sich unter Umständen einer Gemeindeleitung unterordnen, die überwiegend oder ganz aus Ungläubigen besteht. Das ist einfach die Situation durch dieses landeskirchliche Verständnis von Gemeinde, territorial, sakramental. Wer getauft ist und in einem bestimmten Gebiet wohnt, der gehört zu dieser Gemeinde. So wird das definiert. Die Heilige Schrift hingegen lehrt ein personales Gemeindeverständnis. Das heißt, jeder, der durch Gottes Wort und Geist wiedergeboren ist, gehört zur weltweiten Gemeinde, zum Leib des Christus, und er wird sich dann auch in einer örtlichen Versammlung anschließen und dort seinen Weg gehen. Es war nie Gottes Wille, dass Gläubige und Ungläubige zusammengejocht werden. Der Apostel Paulus schrieb, das wissen wir alle, an die Korinther, geht nicht unter fremdartigen Joch mit Ungläubigen. Wir zitieren diese Stelle vielleicht sehr oft im Blick auf Partnerschaften, dass nicht ein Gläubiger mit einem Ungläubigen zusammengehen soll, das ist auch berechtigt, aber vom Zusammenhang her bezieht sich diese Stelle auf religiöse Vermischung. Denn Paulus schreibt ja weiter, welche Verbindung haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit oder welche Gemeinschaft Licht und Finsternis und welche Übereinstimmung Christus mit Belial oder welches Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen und welchen Zusammenhang der Tempel Gottes mit Götzenbildern. Denn wir sind der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will unter ihnen wohnen. Also, es bezieht sich hier auf religiöse Vermischung. Fazit: Die Versammlung am Ort darf nicht mit irdisch-weltlichen Organisationen vermischt werden. Die Gemeinde Jesu ist ein himmlisches Volk und auch ihr konkreter Ausdruck am Ort hat diesen Charakter und darf darum nicht mit diesen Institutionen vermischt werden. B. Weil die Gemeinde Jesu ein himmlisches Volk ist, hat sie auch kein irdisches Zentrum. Weder in Jerusalem noch in Antiochia, weder in Rom noch in Wittenberg, weder in Plymouth noch in Dillenburg. Kein irdisches Zentrum. Die Schrift lehrt die organisatorische, finanzielle und geistliche Unabhängigkeit der Ortsgemeinde. Jede Art von Zentralismus oder gar Synodalismus birgt große Gefahren in sich. Biblische Gemeinden dulden keine andere Instanz über sich als wie den auferstandenen Herrn, das Haupt der Gemeinde. Fred Colvin wurde einmal gefragt, wo das Hauptquartier der Salzburger Gemeinden sei. Darauf hat er geantwortet, dort, wo unser Haupt quartiert. Im Himmel. Ein sehr schönes Wortspiel, sehr sinnreich. Da ist unser Hauptquartier. Was ist unserem Herrn eigentlich das Liebste auf dieser Erde? In Epheser 5, 25 lesen wir, dass Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie dahingegeben hat. Und in Epheser 2, Vers 10 steht, wir sind sein Werk, geschaffen zu guten Werken, dass wir darin wandeln sollen. Wir sind sein Werk. Und das griechische Wort, das an der Stelle steht, heißt Poema. Und Poema ist ein Wort, das kann man nicht im Deutschen übersetzen. Werk ist viel zu schwach. Es müsste richtig übersetzt werden, wenn überhaupt annähernd richtig. Wir sind sein Meisterstück. Denn Poema war wirklich das, ein Werk, in das zum Beispiel ein Handwerker in der damaligen Welt seine ganze Liebe und sein ganzes handwerkliches Können hineingelegt hatte. Das war ein Poema. Wir sind Gottes Poema, sein Werk, sein Meisterstück. Da liegt Gottes ganze Liebe und sein ganzes Herz und sein ganzer Einsatz drin. In der Gemeinde Jesu. Die Gemeinde ist Gottes Meisterstück. Unser Gott hat durch sein Heilshandeln die Gemeinde ins Leben gerufen. Am Pfingsttag waren es zunächst nur Juden, später kamen die Samariter als Halbjuden hinzu, bis dann im Haus des Cornelius auch die ersten Heiden in den Leib des Christus hineingetauft wurden. Der zweite Teil der Apostelgeschichte und die neutestamentlichen Briefe zeigen uns, dass Gott in der ganzen bewohnten Welt Gemeinden haben möchte. Gott liebt die Gemeinden. Gott liebt die Versammlung des Christus weltweit und er möchte, dass an möglichst vielen Orten sich diese Versammlung in konkreter Form ausdrückt, eben in örtlich versammelten Gemeinden. Sie sollen quasi en miniature den weltweiten Leib des Christus darstellen. Da aber alle Gemeinden aus fehlerhaften Menschen bestehen, können wir nur von einem Versuch der Darstellung sprechen. So drückt es auch Dieter Boddenberg aus in dem Skriptum über die Gemeinde, das es auch in Folienform gibt. Ein Versuch der Darstellung. Wir versuchen, diese Gemeinde, die Gott geschaffen hat, die eine Realität ist, eine geistliche Realität, wir versuchen sie hier mit unseren Leibern, mit unserem Leben darzustellen am Ort. Die Gemeinde besteht aus fehlerhaften Menschen. Das ist leider so. Wenn ich auf die letzten 6 Jahre meines Dienstes in Mannheim zurückblicke, muss ich euch ehrlich bekennen, trotz mir gibt es in Mannheim so etwas wie eine Gemeinde. Ich habe in dieser Zeit genügend Fehler gemacht, um diese Gemeinde mehrfach zugrunde zu richten. Ganz gewiss. Aber die Gnade des Herrn war größer. Sie war größer. Gott will Gemeinde bauen, mit uns, auch mit uns schwachen Menschen. Denn die Gemeinde ist sein Meisterstück und da legt er alles hinein. Und wenn es um Gottes Meisterstück geht, in das er alles gelegt hat, dann wollen auch wir mit aller Energie und Leidenschaft an diese großartige Aufgabe herangehen, weiterhin. Ein zweiter Leitsatz heute Morgen. Biblische Gemeinde darf allein nach der Schrift gebaut werden. Während der KfG-Tagung 1994 erinnerte uns Benedikt Peters an einige fundamentale Wahrheiten der Heiligen Schrift, unter anderem auch im Blick auf den Bau des Hauses Gottes. Ich möchte mit euch als erste Bibelstelle 2. Mose Kapitel 25 Vers 9 aufschlagen. 2. Mose 25 Vers 9. Da wissen wir sofort, dass es um die Stiftshütte geht, um das Zelt der Zusammenkunft im Alten Testament, 2. Mose 25, Vers 9. Lese schon von Vers 8, da heißt es, und sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne, nach allem, was ich dir zeige, nämlich dem Urbild der Wohnung und dem Urbild all ihrer Geräte, danach sollt ihr es machen. Gottes Befehl an Mose, ein Heiligtum zu machen, damit Gott unter ihnen wohnen kann. Bitte geht mit mir weiter in 2. Mose 40. 2. Mose 40 ist ein sehr wichtiges Kapitel. Wir können es jetzt nicht ganz lesen, aber ich möchte euch aufmerksam machen, dass hier nun in 2. Mose 40 beschrieben wird, wie Mose und seine Helfer die Stiftshütte, das Zelt der Zusammenkunft aufrichten und einweihen. Und in den Versen 16 folgende heißt es siebenmal, ganz wie der Herr dem Mose geboten hatte. Siebenmal, ganz wie der Herr dem Mose geboten hatte. In Vers 16 steht, und Mose handelte ganz, wie ihm der Herr geboten hatte, so handelte er. Und dann folgt das in den nächsten Versen bis Vers 33 siebenmal. Ganz, wie der Herr geboten hatte. Und dann lesen wir die Folge in Vers 34. Da bedeckte die Wolke das Zelt der Begegnung und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Gott will unter seinem Volk wohnen. Er hat den Auftrag gegeben, ihm eine Wohnung zu bauen. Mose war gehorsam, er tat es ganz, wie Gott geboten hatte. Und wir sehen, Gott nahm Wohnung in seinem Volk. Liebe Geschwister, in 3. Mose, was gleich anschließt, wollen wir noch eine Stelle lesen in Kapitel 10, 3. Mose 10. Die uns einen scharfen Kontrast dazu zeigt. In 3. Mose 10 heißt es, Vers 1, und die Söhne Aarons, Nadab und Abihu, nahmen jeder seine Räucherpfanne und taten Feuer hinein und legten Räucherwerk darauf und brachten fremdes Feuer vor dem Herrn dar, das er ihnen nicht geboten hatte. Da ging Feuer vom Herrn aus und verzehrte sie, und sie starben vor dem Herrn. Und Mose sagte zu Aaron, dies ist es, was der Herr geredet hat. Bei denen, die mir nahen, will ich geheiligt und vor dem ganzen Volk will ich verherrlicht werden. Und Aaron schwieg. Das war auch Zustimmung, als er hier schwieg. Es war eine große Stunde, dass er hier nicht rebellierte gegen dieses Handeln Gottes, dass er hier schwieg. Seht ihr, liebe Brüder, Gott setzt hier ein Zeichen. Kein Eigenwille in seinem Haus. So wie bei Mose, ganz wie der Herr dem Mose geboten hatte. Kein Eigenwille in seinem Haus. Wie viel mehr gilt das für den Bau der Gemeinde Jesu als neutestamentliche Wohnung Gottes? Kein Eigenwille, kein menschliches Gutdünken, sondern Gehorsam gegenüber Gottes Wort. Biblische Gemeinde darf nur nach der Schrift gebaut werden. Das ist unser Maßstab. Alles, was die Schrift lehrt, wollen wir praktizieren. Und alles, was im Widerspruch zur Schrift steht, das wollen wir ablehnen. Das soll unsere Grundhaltung sein. Brüder, ich kenne die Gefahr des Pragmatismus. Pragmatismus ist ja eine Haltung, wo man das tut, was eben zweckmäßig erscheint, was gerade opportun erscheint, was gerade eben irgendwie angenehm erscheint. Das ist Pragmatismus. Und das ist eine Gefahr, dass wir in pragmatischer Weise Gemeinde bauen wollen. Der Apostel Paulus mahnt uns eindringlich in 1. Korinther 3, Vers 10. Ich, nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, habe als ein weiser Baumeister den Grund gelegt, ein anderer baut darauf. Und dann kommt ein Satz, der hat mir viel zu sagen gehabt. Ein jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Dieser Vers hat mir mit Wegweisung gegeben, warum ich meine frühere Tätigkeit aufgegeben habe im Rahmen der Kirche und Gemeinschaften. Denn Gott sagt hier, ein jeder sehe zu, wie er darauf baut. Diese Worte sind mir wirklich zu Herzen gegangen. Wir wollen nach der Schrift bauen, und zwar in allen Bereichen. Da ist zunächst der Bereich der Strukturen unserer Gemeinden. Wir sehen eine nächste Folie. Im Blick auf die Strukturen der Gemeinde. Ich erkenne in der Schrift folgende Strukturelemente einer biblischen Gemeinde. Ich weiß nicht, ob diese Aufzählung vollständig ist. Es mag sein, dass man da noch was ergänzen müsste. Aber auf jeden Fall habe ich hier einige wichtige Dinge zusammengefasst, nämlich regelmäßige Lehre, Gemeinschaft, Brotbrechen und Gebet. Das ist ja eine Fundamentalaussage in Apostelgeschichte 2,42. Sie verharrten in diesen Dingen. Die biblische Taufe der Gläubigen durch Untertauchen. Einsatz der geistlichen Gaben aller Glieder ohne Unterscheidung des Leibes in Klerus und Laien. Das ist es ja, was die Gemeinde oder auch die Kirche im Grunde zerstört hat oder einfach so gemacht hat, wie sie dann wurde. Diese unselige Unterscheidung des Leibes in Klerus, in eine Priesterschicht und Laien, in allgemeines Fußvolk, die nicht neutestamentlich ist. Unser Herr hat gelehrt, einer ist euer Meister, ihr aber seid alle Brüder. Dann Leitung der Gemeinde durch mehrere Älteste, Gemeindezucht, Unabhängigkeit von Staat, Staatskirchen und Genfer Ökumene, so sehe ich das jedenfalls, und aktiver Einsatz der Gemeinde in Evangelisation, Mission und Diakonie. Das sind für mich unverzichtbare Elemente einer biblischen Gemeinde. Klein b. Bauen nach der Schrift, bauen, wie das Neue Testament uns zeigt, auch im Blick auf die Zusammenkünfte der Gemeinde. Mir ist da wichtig, wöchentliche Sammlung der Gemeinde am Tisch des Herrn. Wenn unser Herr Jesus sagt, so oft ihr das tut, dann meint er nicht so selten, da meint er so oft. Und wir sehen, dass die ersten Christen sich am ersten Tag der Woche getroffen haben. Wöchentliche Sammlung der Gemeinde am Tisch des Herrn und Ausrichtung der Zusammenkünfte der Gemeinde nach dem Neuen Testament, besonders nach 1. Korinther, Kapitel 11 bis 14. Man könnte jetzt zu jedem dieser Punkte Bibelstellen aufschlagen, das weiß ich. Das möchte ich aber jetzt nicht tun. Lasst mich zu diesem Punkt der Aufzählung nur etwas anmerken. Jetzt nicht zu dem Dienst der Schwestern, über den man auch sprechen könnte, aber vielleicht sprechen wir eher zu viel über den Dienst der Schwestern, was sie tun sollen und was sie nicht tun sollen, vor allen Dingen, wenn wir das ständig betonen. Ich habe den Eindruck, in manchen Versammlungen sollte man mehr über den Dienst der Männer, der Brüder reden, wie sie ein hingegebenes Leben führen können und wie sie Prioritäten setzen in ihrem Leben, in Ehe und Familie und so weiter, und wie sie ihre Familie geistlich führen können. Ich glaube, diese Themen wären manchmal wichtiger. Wenn ich in 1. Korinther 11, 14, wenn ich das richtig verstehe, dann liegt der Schwerpunkt unserer Zusammenkünfte auf folgenden drei Elementen. Wir wollen unseren Gott und Vater anbeten. Ich glaube, das ist auf der nächsten Folie, Joachim. Wir wollen unseren Gott und Vater anbeten, nach oben. Wir wollen einander auferbauen durch die verständliche Weitergabe des Wortes Gottes zur Seite hin. Und wir wollen uns zurüsten lassen, um hinauszugehen in diese sterbende Welt und ihr das Evangelium zu bringen, nach außen. Das sind für mich drei Stoßrichtungen, wenn wir uns versammeln. Zuerst das Wichtigste nach oben, als Anbeter unseres Herrn, ihm die Anbetung, den Preis zu bringen. Dann aber auch die Auferbauung untereinander und die Zurüstung, um wieder hinauszugehen in diese Welt, in diese sterbende Welt. Nach meiner Erkenntnis sind die Zusammenkünfte der Gemeinde keine Evangelisationsveranstaltungen. Bitte versteht mich nicht falsch. Wir sollen unbedingt evangelisieren, in speziellen Bibelstudien, in evangelistischen Hauskreisen, durch Teebus-Einsätze, mit offenen Abenden, mit Fachvorträgen und. Aber warum denn unbedingt in den Zusammenkünften unserer Gemeinde? Wisst ihr, was ich paradox finde? In den Kirchen unseres Landes sitzen vielleicht 90% Ungläubige, und die werden von der Kanzel als Christen angeredet, liebe Mitchristen, und werden praktisch, wird ihnen Heiligung gepredigt, ihnen wird gepredigt, als wären sie Christen und sie sollen das leben, was sie gar nicht leben können. Und in den Gemeinden sitzen 90% Gläubige und die werden evangelisiert. Das ist doch paradox. Wenn Paulus in 1. Korinther 14, 23 bis 25 von Unkundigen schreibt, die hereinkommen könnten, so verwendet er da den Konjunktiv, das heißt die Möglichkeitsform. Es könnten ja Ungläubige hereinkommen in eine Versammlung, die kriegen dann nicht die rote Karte, die werden dann sicher nicht an der Tür abgewiesen. Aber es steht doch nicht da, dass wir die Ungläubigen in unsere Versammlungen einladen sollen oder gar die ganze Versammlung auf solche Besucher ausrichten sollen. Ich finde das im Neuen Testament so nicht. Ich fürchte, dass wir an dieser Stelle schon ein ganzes Stück weit infiziert sind vom Anthropozentrismus der humanistischen Gesellschaft, das heißt von der Neigung, immer und überall den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Aber wenn wir uns versammeln, dann versammeln wir uns um unseren Herrn und dann soll er im Mittelpunkt stehen und nicht der Mensch, auch nicht ein Ungläubiger oder suchender Mensch. Vielleicht habt ihr gehört von Bill Hybels und seiner Willow Creek Community Church in Chicago. Sie macht zurzeit weltweit enorm von sich reden. Die Toronto-Welle ist eigentlich schon wieder am Abwellen. Inzwischen haben wir eine Hybels-Welle, fast eine Hybels-Hysterie. Bill Hybels wird nächsten Monat in Hamburg sein, ein Kongress. Zwischen 3.500 und 4.000 Teilnehmer sind bereits angemeldet. Und Bill Hybels hat in Chicago eine Gemeinde aufgebaut und sie ist so konzipiert, dass er an seinem Gottesdienst am Sonntagmorgen alles total auf Außenstehende umgestellt hat. Alles zielt ab auf die Besucher, auf die Außenstehenden. Nun habt keine Sorge, Brüder, ich lehne weder diesen Mann noch sein Konzept pauschal ab. Da kann man einiges lernen. Sie haben eine ganz große Leidenschaft für verlorene Menschen. Das muss ich ganz deutlich sagen. Da ist wirklich einiges, wo wir uns ein paar dicke Scheiben abschneiden könnten. Aber ich bin in großer Sorge, dass wir auf diese Weise aus dem Heiligtum einen Vorhof machen. Versteht ihr, was ich sagen will? Das dürfen wir nicht. Die Versammlung des lebendigen Gottes ist eine Versammlung zu ihm hin und da kommen die Glieder der Gemeinde zusammen, wie wir es hier sehen, um ihn anzubeten, um sich gegenseitig zu stärken und zu aufzuerbauen und zu ermutigen, zu trösten und zurüsten zu lassen, um wieder hinauszugehen in diese Welt. Dass die Evangelikalen weltweit für dieses Konzept von Heibel sehr offen sind, verwundert mich keinen Augenblick. Aber dafür bin ich umso erschütterter, dass dieser Ansatz des neoevangelikalen Heibels bis in konservativste Brüderkreise sehr schnell Eingang gefunden hat. Kreise, die es eigentlich von der Schrift und vom Erkenntnisgut der Väter besser wissen müssten. Es wundert mich sehr. Von den Vätern hatten wir es ja vorhin schon mal. Es gibt noch einen Satz, den ich hier anführen möchte, auch wenn er von dem völlig ungläubigen Goethe stammt, aber der hat ja auch manchmal was Richtiges und Weises gesagt. Goethe hat gesagt, was du geerbt hast von deinen Vätern, erwirb es, um es zu besitzen. Das ist ein sehr weiser Satz. Was du geerbt hast von deinen Vätern, erwirb es, um es zu besitzen. Wie hat einmal ein anderer gesagt, die erste Generation hatte es im Herzen, die zweite im Kopf und die dritte nur noch im Bücherregal. Und das ist vielleicht, und die vierte, Rudolf? Ach so, die vierte fragt, was ist Wahrheit? Ja, so ist es, ja, das ist eine Entwicklung oft und ich fürchte, dass wir manche wertvollen biblischen Wahrheiten nur noch im Bücherregal haben. Goethe sagt, erwirb es, um es zu besitzen. Auch wir in unserer Generation müssen neu im Blick auf die Versammlung und ihr Zusammenkommen und all diese Dinge die Schrift studieren, damit wir erkennen, was der Herr darüber gesagt hat. Nur so können wir biblische Gemeinde bauen, wie der Herr geboten hat. Drittens, ein dritter Leitgedanke heute Morgen. Biblische Gemeinde hat keine äußere Attraktion, sondern vielmehr eine verborgene innere Herrlichkeit. Was heißt das? Ich muss an dieser Stelle etwas ausholen. Die ganze Bibel zeigt uns, dass Gott nicht mit Macht und Getöse kommt, sondern mit Niedrigkeit und Unscheinbarkeit. Seine Herrlichkeit war quasi vor den Augen der Welt immer verborgen. Wenn wir im Alten Testament das Zelt der Zusammenkunft, die Stiftshütte anschauen, die hatte von außen gesehen überhaupt nichts Gewaltiges. Die äußere Bedeckung war gar nicht anziehend, fast sogar hässlich. Es war eine graue Decke aus einer Art Dachsfell. Die war oben drüber. Grau. Aber die ganze Herrlichkeit war drinnen. Innen glänzte alles von purem Gold. Beim salomonischen Tempel war es genauso. Von außen war es nur eine große weiße Schachtel. Alle Herrlichkeit war drin. Von außen nichts Besonderes beim salomonischen Tempel. Aber beim herodianischen Tempel, 1000 Jahre später, da sah es schon wieder anders aus. Die Jünger gerieten geradezu in Schwärmen, als sie ihrem Herrn das imposante Gebäude zeigen konnten. Warum war der Tempel von Herodes denn in jahrzehntelanger Arbeit äußerlich so aufgemotzt worden? Antwort: Weil innen nichts mehr drin war. Von dem Tempel, der nach der babylonischen Gefangenschaft durch Esra und Serubabel wieder aufgebaut worden war, lesen wir nämlich nie in der Schrift, dass ihn die Herrlichkeit Gottes noch einmal erfüllt hätte. Und deswegen wurde er wenigstens äußerlich so kunstvoll mit Gold und Silber verziert und verschnörkelt. Als unser Herr Jesus über diese Erde ging, da heißt es von ihm bei Jesaja, er hatte keine Pracht und keine Gestalt, und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Und doch kann Johannes später bezeugen, und das Wort wurde Fleisch und wohnte, wörtlich zeltete unter uns, ein Begriff, der wörtlich an die Stiftshütte erinnert, das Wort wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und in der Gemeinde? Soll es in der Gemeinde Jesu anders sein? Das wünschten sich natürlich viele Christen, gerade heute in unserer weltseligen Christenheit, aber das Neue Testament zeigt uns, für die Gemeinde, den gleichen Weg, den unser Meister vor uns gegangen ist. Der Grundsatz gilt auch für unsere Versammlung. Die Herrlichkeit soll innen sein. Hoffentlich ist sie auch innen. Wir sehen das sehr deutlich ausgedrückt im Sendschreiben an Philadelphia. Der Schlüssel für das Wohlgefallen Gottes, das über dieser Gemeinde war, liegt in dem kleinen, unscheinbaren Sätzlein, denn du hast eine kleine Kraft. Offenbarung 3, Vers 8. Du hast eine kleine Kraft. Bitte, beurteilt eine Gemeinde nicht nach äußeren Gesichtspunkten. Wie oft höre ich, wenn eine Gemeinde beschrieben wird, Sätze wie diese: Oh, die haben ein tolles Gebäude gebaut und ein super Musikprogramm und der Lobpreis ist spitze und die Anspielgruppe ist hervorragend und der Pastor ist so humorvoll und spritzig und die Predigt dauert nur 20 Minuten, aber dafür werden jede Woche Kranke gesund und Freitag gibt's immer Tanz bis zur Morgenandacht. Ich habe natürlich übertrieben jetzt, aber so in ähnlichen Tönen werden oft Gemeinden beschrieben. Und liebe Brüder, das ist mir sehr ernst. Philadelphia hatte eine kleine Kraft. Das heißt, nach außen hin nichts Weltbewegendes, unscheinbar, von der Welt ignoriert oder sogar verachtet. Keine gesellschaftliche Größe, kein Machtfaktor in dieser Welt, aber mit verborgener, innerer Herrlichkeit. Ich glaube, das ist der Weg der Gemeinde Jesu durch diese Weltzeit. Es ist Gemeinde Jesu in Knechtsgestalt, oft benachteiligte und verfolgte Gemeinde, noch nicht triumphierende Gemeinde. Die Korinther hätten so gerne schon triumphiert. Und Paulus sagt, ihr seid schon reich geworden, ihr herrscht schon. Ich noch nicht. Ich gehe noch einen anderen Weg. Gemeinde Jesu Christi ist hier in dieser Zeit Gemeinde unter dem Kreuz. Ich fürchte, ich selbst und wir alle vergessen diese Wahrheit allzu leicht. Aber worin besteht nun die verborgene innere Herrlichkeit der Gemeinde Jesu Christi? Worin besteht sie? Ich glaube, das ist er selbst, der auferstandene, lebendige Herr. Petrus schreibt einmal, er ist unsere Kostbarkeit, er ist unsere Herrlichkeit. Wenn er gegenwärtig ist in einer Gemeinde, wenn er im Mittelpunkt steht und alle Herzen auf ihn hin ausgerichtet sind. Im letzten Kapitel des Johannesevangeliums war es dem Schreiber sehr wichtig festzuhalten, dass der Herr Jesus in die Mitte seiner Jünger trat. Christus im Zentrum, wie bei einem Rad alle Speichen zur Mitte, zur Narbe hin zusammenlaufen. So wollen wir als Gemeinde uns zu unserem auferstandenen Herrn hin versammeln. Und zu ihm hin und zu seinem Namen. Diejenigen, die bei uns in Mannheim freitags zum Gebetsabend kommen, wie zum Beispiel der Michael, die hören mich im Blick auf unsere Sonntagsversammlungen oftmals beten, Herr, lass uns deine Gegenwart erleben. Lass uns deine Gegenwart erleben. Wie ist das? Muss man so überhaupt beten? Hat er nicht seine Gegenwart so generell versprochen, wenn er sagt, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte? Sollten wir überhaupt so beten oder ist es nicht Unglaube? Willem Overniel gab einmal in einem Vortrag über eine ähnliche Thematik folgende Antwort. Er sagte, nun, die Mathematiker unter uns, die werden sagen, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte und dann zählen sie schnell durch. 2, 3, 10, 15, 20, also der Herr ist in unserer Mitte. Die Gefühlsbetonten, die werden da schon etwas einschränken, die sagen, gut, er mag in unserer Mitte sein, aber ich habe es weder gefühlt noch gespürt, ich hatte gar nichts davon heute, ich weiß nicht, ob er anwesend war. Aber können wir wirklich mit Sicherheit sagen, dass Christus generell in unserer Mitte ist, ganz gleich, ob wir das feststellen können oder nicht? Wir wissen alle, nach dem Sendschreiben an Philadelphia kommt der Brief an die Gemeinde von Laodicea. Diese Gemeinde dachte von sich sehr positiv. Sie sei reich, sie brauche nichts, alles in bester Ordnung. Aber der Herr stand draußen vor der Tür. Angenommen, er stände morgen früh, wenn wir in unseren Gemeinden versammelt sind, er stände draußen vor der Tür. Würden wir das überhaupt merken? Würden wir nicht die gleichen Lieder singen? Würden wir nicht die gleichen Gebete sprechen? Würde nicht alles so ablaufen wie immer? Liebe Brüder, ich glaube, wir sollten nicht nur beten, wir sollten darum flehen, dass wir die Gegenwart Gottes, die Kraft des Heiligen Geistes, wir haben weder ein Abonnement noch ein Monopol darauf. Ich meine das jetzt nicht im charismatischen Sinne, dass da niemand Sorge hat. Ich meine das im ganz biblischen Sinne. Doch wir dürfen auch darum bitten, dass der Herr sich offenbart, weil er sich so gerne unter seinen Kindern offenbart. Und wie auch immer, wenn wir nur unter uns ganz real die Gegenwart Gottes erleben. Das ist das alles entscheidende Kennzeichen einer lebendigen biblischen Gemeinde. Ohne das wird alles andere leer und hohl. Ohne die Gegenwart des Herrn sind wir nicht Philadelphia, sondern Laodicea. Es fehlt so oft der Geist in unseren Versammlungen. Dafür erleben wir umso mehr Mensch und damit Fleisch. Das dürfen wir in keiner Weise entschuldigen. Darunter können wir uns nur beugen. Ganz gleich, wo wir in unseren Gemeinden im Blick auf diesen Punkt stehen, wir wollen dankbar sein für das, was uns bereits geschenkt ist, aber wir wollen uns dennoch danach ausstrecken, dass es besser mit uns wird. Ein lachendes und ein weinendes Auge. Ich bin einfach fest davon überzeugt, eine biblische Gemeinde hat keine äußere Attraktion, sondern vielmehr eine verborgene innere Herrlichkeit. Sie bejaht das und strebt auch nichts anderes an. Und es hat Auswirkungen, wenn sie das bejaht. Eben, weil sie sich ihrer kleinen Kraft bewusst ist in dieser Welt, geht sie zum Beispiel keine ungöttlichen Verbindungen mit Machtorganisationen ein. Das möchte sie nicht. Darauf verzichtet sie, große Zusammenschlüsse zu bilden, die dann irgendwie ein Gewicht bekommen in unserer Gesellschaft, wo man dann auch mal beim Bundeskanzler vorsprechen kann und so weiter. Ich weiß nicht, ob das der Weg ist. Die biblische Gemeinde möchte aus Überzeugung eine von Menschen unabhängige Gemeinde bleiben, aber dafür umso abhängiger sein vom Herrn. Eine Gemeinde, die sich ihrer kleinen Kraft in dieser Welt bewusst ist, wird auch eine betende Gemeinde sein. Die Gebetszusammenkünfte sind der Gradmesser des geistlichen Lebens einer Gemeinde. Man kann es einfach auf folgenden kurzen Nenner bringen. In einer lebendigen biblischen Gemeinde wird beim Gebet viel gearbeitet, und beim Arbeiten viel gebetet. So soll es sein. Ich habe mir zum Beispiel angewöhnt, schon seit bald 2 Jahren, wenn ich gefragt werde, na, wie viel kommen denn bei euch in Mannheim so zusammen am Sonntag? Oder wie groß ist denn die Gemeinde jetzt schon? Dann antworte ich gerne, du, wichtiger ist erstmal, wie viel zum Gebetskreis kommen. Es kommen so und so viele zum Gebetskreis am Freitagabend und nehmen beim Brotbrechen teil. Und dann haben wir so und so viele Glieder, die wirklich verbindlich zu unserer Gemeinde gehören, die das festgemacht haben, und Besucher sind auch nochmal ein Teil, die kommen dazu. Ich glaube, wir sollten uns da ganz bewusst auch solche Dinge angewöhnen, damit wir nicht so zahlenorientiert sind, und das Gebet hat den wichtigsten Stellenwert. Noch eine dritte Auswirkung will ich anführen dieser kleinen Kraft. Eine Gemeinde, die sich ihrer kleinen Kraft in dieser Welt bewusst ist, wird auch das baldige Erscheinen ihres Herrn lieb haben. Weil sie weiß, er ist unsere Kraft und er ist unsere Herrlichkeit. Er, wenn er offenbar wird, dann werden wir auch mit ihm offenbar werden. Und dann wird aus der leidenden Gemeinde eine triumphierende. Der Herr Jesus sagt, in Offenbarung 3,10, weil du das Wort vom Harren auf mich bewahrt hast. Eine Gemeinde, die mit ganzem Herzen an ihrem Herrn hängt, die wird ihn auch mit Inbrunst erwarten, selbst in einem derart materialistischen und diesseits orientierten Zeitalter wie dem unsrigen. Hier klingt ja das Bild von Braut und Bräutigam an. Braut und Bräutigam pflegen ihre Liebesbeziehung. Und genau das ist der Kern eines richtig verstandenen Christenlebens. Ich darf ausruhen am Kreuz. Dort bin ich mit ewiger Liebe geliebt. Ich bin angenommen und mein Erlöser wird mich nie mehr loslassen. Er wird mich nie mehr hergeben, nie mehr. Und das ist hier schon meine Seligkeit. Und darum hänge ich an ihm und diene ihm freiwillig aus Liebe und Dankbarkeit. Biblische Gemeinde hat eine verborgene innere Herrlichkeit. Ihr geliebten Brüder, ich weiß nicht, wie ihr über diese Dinge denkt, aber ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass sich auch in diesem Zusammenhang die Akzente verschoben haben. Wenn ja, dann lasst uns dessen eingedenk werden und zum biblischen Christentum zurückkehren. Bevor wir zum vierten und letzten Punkt kommen, will ich hier kurz eine Folie zwischenfügen. Unser Bruder Gerhard Jordi hat zum Beispiel die Prinzipien und Merkmale biblischer Gemeinden mit diesen 7 Punkten zusammengefasst. Und ich denke, dass wir mit dem, was bisher gesagt wurde, gar nicht weit davon entfernt liegen. Eine vorbehaltlose Bindung an Gottes Wort, ein Verständnis von Gemeinde als Leib Christi, das nur die Wiedergeborenen den Leib bilden, eine Ausrichtung auf die Wiederkunft Christi, missionarischer Auftrag im Blick auf die Welt, bruderschaftliche Gestaltung der Zusammenkünfte der Gemeinde, wöchentliche Sammlung am Tisch des Herrn und bruderschaftliche Leitung der Gemeinde. Das ist aus seinen Büchern über die Brüderbewegung beziehungsweise aus Vorträgen, die er darüber gehalten hat. Jetzt wollen wir zum vierten und letzten Punkt heute Morgen kommen. Ihr merkt vielleicht beim Zuhören, dass ich versucht habe, hier einen gewissen Aufbau zu praktizieren. Wir haben zuerst darüber nachgedacht, dass die Gemeinde ein himmlisches Volk ist, haben dann gesehen, dass sie aber auch hier in dieser Weltzeit, wenn sie sich örtlich versammelt, bestimmte Strukturen annehmen muss, dass es gar nicht anders geht, haben dann aber von dem Eigentlichen, von dem Kern, von der inneren Herrlichkeit der Gemeinde gesprochen. Und nun wollen wir wieder nach außen gehen. Wenn der Herr unsere Herrlichkeit ist, wenn er in unserer Mitte ist, dann werden wir auch ein Brennen haben für verlorene Menschen und dann wird uns das wieder nach außen führen, in diese Welt hinein. Und dann möchten wir als biblische Gemeinde die Prinzipien von Evangelisation, Jüngerschaft und Multiplikation verwirklichen. Über Evangelisation haben wir vorhin schon ein bisschen nachgedacht. Über Jüngerschaft möchte ich ein paar Sätze sagen und dann noch etwas über Multiplikation. Ich persönlich glaube, dass wir das Thema Jüngerschaft noch nicht in seiner vollen Bedeutung erkannt haben. Woher ich das wissen will? Nun, man kann es in einer Gemeinde erkennen, zum Beispiel, wenn die Junggläubigen ohne Begleitung gelassen werden, wenn man sich also damit begnügt, dass sie bestimmte Veranstaltungen besuchen, aber ansonsten sie nicht begleitet, sie nicht weiterführt, sie nicht zurüstet zur Jüngerschaft. Oder wenn viele Brüder und Schwestern in der Gemeindearbeit keine Mitarbeiter sind, sondern nur Konsumenten, ein schlimmes Wort, aber das muss man dann wohl so gebrauchen. Und wenn ihnen niemand Aufgaben gibt, wenn sie niemand anleitet, wenn sie niemand dingt und sagt, komm, hilf mit im Weinberg Gottes. Oder wenn man die älteren, reiferen Brüder immer alleine sieht und nicht in der Begleitung von jungen Brüdern. Ihr lieben Brüder, wenn eine Gemeinde keine Jünger heranbildet, warum sollte ihr dann der Herr noch Neubekehrte anvertrauen? Ich glaube, das wird er dann in einem gewissen Maße nicht mehr tun. Unser Herr hat uns befohlen, Jünger zu machen, indem wir die Gläubigen taufen und lehren, alles, was er geboten hat. Es ist nicht in unser Belieben gestellt. Wenn wir biblische Gemeinde sein wollen, dann müssen wir Jüngerschaftsschulung und Training mit unseren jungen Gläubigen machen. Das ist unser Auftrag. Da könnte jetzt unser lieber Bruder Hans mehr erzählen, wie das in seiner Intro zum Beispiel versucht wird, wo wir sicher auch manches lernen könnten von dort. Ich komme zum letzten Stichwort, Multiplikation. Es fällt mir nicht ganz leicht, über diesen Punkt zu sprechen, weil ich weiß, dass hier Brüder aus ganz unterschiedlichen Versammlungen zusammen sind. Die eine Versammlung hat seit Jahren Wachstum zu verzeichnen. Aber eine andere stagniert schon lange Zeit und rekrutiert sich nur noch aus biologischem Wachstum. Und wieder eine andere geht trotz treuem Einsatz mancher Geschwister kontinuierlich zurück. Wir Brüder, die wir aus dem Pfälzerbereich kommen, wir sind sehr traurig und ihr vielleicht auch, dass die Versammlung in Kaiserslautern in letztem Jahr aufgelöst werden musste. Wenn ich jetzt im Folgenden trotzdem etwas über Multiplikation sage, dann einfach deswegen, weil es ein neutestamentlich-biblischer Grundsatz ist, ganz unabhängig von dem jeweiligen Stand unserer Gemeinde, ganz unabhängig, wie wir jetzt gerade kämpfen und dastehen in unseren Reihen. Ich persönlich glaube, dass in einer biblischen Gemeinde alle Bereiche auf Multiplikation hin ausgerichtet werden sollten. Alle Bereiche. Die Zahl der Bekehrten soll multipliziert werden durch Evangelisation, persönliche Evangelisation, Veranstaltungen, Fachvorträge. Wir haben nächste Woche Alexander Schick bei uns in Mannheim in einem großen Hotel. Er wird über die Qumran-Funde sprechen. Eine wunderbare Gelegenheit, Menschen einzuladen. Da kommen viele, an die wir sonst nie rankommen würden. Evangelisation, die Zahl der Bekehrten soll multipliziert werden. Die Zahl der Jünger soll multipliziert werden durch Jüngerschulung. Die Zahl der Mitarbeiter soll multipliziert werden durch Schulung und Zurüstung der Mitarbeiter, sei es in der Kinderarbeit, in der Sonntagsschularbeit, in der Hauskreisarbeit, in der Seelsorgearbeit oder auch im Verkündigungsdienst der Brüder. Das geht nicht von alleine. Da muss investiert werden. Da muss zugerüstet werden. Und auch die Zahl der Leiter soll multipliziert werden durch das Heranbilden von neuen, bewährten Leitern. Und genau an dieser Stelle sehe ich eben eine große Schwachstelle in vielen Gemeinden. Zu wenige machen zu viel. Auch bei uns in Mannheim noch. Zu wenige machen zu viel und zu viele machen viel zu wenig. Das ist aber alles andere als biblisch. Und ihr lieben älteren Brüder, seht doch bitte mehr eure Aufgabe darin, Jüngere zuzurüsten. Wir kennen doch alle den Vers in 2. Timotheus 2. Jetzt brauchen wir die nächste Folie. 2. Timotheus 2, Vers 2. Was du von mir gehört hast, schreibt Paulus an Timotheus, das vertraue treuen Menschen an, die tüchtig sein werden, auch andere zu lehren. Durch die Zahlen, die ich da hinzugefügt habe, wird uns vielleicht deutlich, dass hier 4 Generationen von Christen angesprochen sind. Paulus, sein geistlicher Sohn Timotheus, er soll treue Menschen suchen und ihnen das anvertrauen und die sollen tüchtig sein, wieder andere zu lehren. 4 Generationen von Gläubigen. Und das Prinzip ist ganz einfach, aber wirkungsvoll. Zuerst mache ich etwas allein, dann nehme ich mir einen bewährten Bruder hinzu, ein junger Bruder, aber er muss natürlich bewährt sein, er muss sich schon im Kleinen bewährt haben. Und der schaut mir zunächst einmal nur zu und beobachtet, wie ich es mache. Eines Tages darf er ran und ich schaue ihm zu. Ich gebe ihm Ermutigung und Korrektur. Wenn er sicher geworden ist, macht er seine Aufgabe allein, bis er eines Tages wiederum jemanden anderen anlernen kann. Da machen wir oft zu früh Schluss und sind froh, der macht's jetzt. Aber der muss befähigt sein, dass er auch wieder jemand anderen anlernen kann. Nur so geschieht Multiplikation. Wenn wir das Letzte nicht haben, haben wir höchstens Addition. Dann fügen wir mal einen dazu und mal noch einen. Aber sonst, wenn wir so arbeiten, dann geschieht auch Multiplikation. Ich glaube, Multiplikation ist biblisch, auch wenn jetzt dieses Wort nicht in der Bibel steht, aber die Sache selbst, die finden wir in der Schrift. Das will unser Herr. Nur ist die Frage, ob wir es auch wollen. Wenn wir dieses Prinzip der Multiplikation bejahen, dann gilt es letztlich sogar für die gesamte Gemeinde, denn auch sie soll sich multiplizieren durch Tochtergemeinden. Auch dieser Gedanke ist meines Erachtens noch viel zu wenig in unserem Bewusstsein. Es gibt viele Versammlungen, die bereits Jahrzehnte bestehen und noch nie eine Tochtergemeinde abgelegt haben. Ich empfinde das persönlich als sehr großen Mangel. Und darum will ich jetzt im Schlussteil meines Vortrags noch darauf eingehen, warum sollte eine Gemeinde bestrebt sein, Tochtergemeinden zu gründen. Erstmal Argumente, die dafür sprechen. Ein Argument aus der Natur. Donald McGovern gebrauchte immer wieder ein Lieblingsbeispiel. Ich bin nicht mit allem einverstanden, was dieser Mann je gesagt und geschrieben hat, aber das ist sehr gut. Er sagte, was ist die wahre Frucht eines Apfelbaums? Ein Apfel? Falsch. Die wahre Frucht eines Apfelbaums ist nicht ein Apfel, sondern ein weiterer Apfelbaum. Das stimmt. Wenn die wahre Frucht ein Apfel wäre, dann hätte Gott sicherlich kernlose Äpfel geschaffen. Aber die Äpfel haben Kerne. Gott hat es so eingerichtet, dass Bäume Samen werfen können und weitere Bäume entstehen können. Wir erkennen in der Natur also ein Prinzip, eine Pflanze wird nicht unendlich groß, sondern sie bringt weitere Pflanzen hervor, die wiederum weitere Pflanzen hervorbringen. Nochmal zurück zum Apfelbaum. An einem Baum können einzelne Äpfel wachsen, das ist dann sehr gut. Es können vielleicht auch ganz neue Äste an ihm wachsen, vielleicht mit vielen schönen neuen Äpfeln, aber das Maximalziel wäre so noch nicht erreicht. Erst wenn neue Apfelbäume entstehen würden, das heißt neue Gemeinden. Jemand hat gesagt, willst du etwas pflanzen, das einen Sommer dauert, so pflanze Blumen. Willst du etwas pflanzen, das ein Leben dauert, so pflanze Bäume. Willst du etwas pflanzen, das eine Ewigkeit dauert, so pflanze Gemeinden. Ein schönes Ziel. Zweitens, ein Argument aus der Praxis. Eine Gemeinde kann nur ihr näheres Umfeld evangelistisch erreichen. Gäste scheuen in der Regel zu große Anfahrtswege. Die Glieder vieler Gemeinden wohnen geografisch sehr weit verstreut. Zu uns fahren ein Auto, fährt 45 Kilometer sonntags. Eine Strecke. Es wäre wünschenswert, wenn wenigstens in benachbarten Stadtteilen oder Städten oder großen Dörfern eines Tages auch Versammlungen entstehen könnten. Die Stadtteile einer Stadt verstehen sich zudem oft als soziologische Einheit. Hier, Karlsruhe hat viele Stadtteile, die Durlacher, die sagen, wenn sie nach Karlsruhe fahren, ich fahre in die Stadt, ja, oder ich fahre nach Karlsruhe, die sagen nicht, ich fahre in den anderen Stadtteil. Man versteht sich in Durlach als Durlacher, als soziologische Einheit. Es wäre großartig, wenn in Durlach eine neue Gemeinde entstehen würde, gell, Rudi? Und so ist es auch bei uns in Mannheim. Da gibt es Stadtteile, die Käfertäler, die Wallstädter, die Feudenheimer, die verstehen sich als soziologische Einheit. Und Erfahrungen aus Großstädten zeigen gerade, dass es sehr gut ist, in solchen geschlossenen Stadtteilen weitere Gemeinden zu gründen. Es gibt nämlich Feudenheimer, die gehen partout nicht nach Käfertal. Das mögen die nicht, da gehen die nicht hin. Und umgekehrt. Dann ist gut, wenn in Feudenheim auch eine Gemeinde ist. Die nächste Folie zeigt uns ein Argument der Vernunft. Gemeinderäumlichkeiten haben meistens nur ein begrenztes Fassungsvermögen. Bei uns in Mannheim überschreiten wir zum Beispiel an fast allen Sonntagen die baugesetzlich zugelassene Personenzahl von 70 Personen. Dürften wir eigentlich nur haben, aber das haben wir schon eine Weile hinter uns gelassen. Bei den gegenwärtigen Immobilien- und Mietpreisen wäre es meines Erachtens sehr unweise, größere Räume anzumieten oder gar zu erwerben. Die vernünftigere Lösung ist die Gründung von Tochtergemeinden. Wir zahlen jetzt schon 3.000 Mark Miete jeden Monat. Was sollen wir denn zahlen, wenn wir noch größere Räume mieten? Von daher viel weiser, auch ökonomischer, Tochtergemeinden zu gründen. Viertens, ein Argument aus der Schrift. Theologisch gesehen besitzt die örtliche Gemeinde keinen Selbstzweck. Das übergeordnete Ziel ist das Reich Gottes und die Ortsgemeinde ist lediglich Werkzeug dieses Reiches. Das ist wie in einer Familie. Die Familie hat keinen Selbstzweck. Die übergeordnete Kategorie ist die Gesellschaft. Darum dürfen Eltern ihre Kinder nicht lebenslang an sich binden und immer bei sich im Haus halten, sondern sie führen sie zur Selbstständigkeit und lassen sie eines Tages ziehen, um neue Familien zu gründen. Und das wäre großartig, wo die Reife da ist in einer Gemeinde, wo wirklich genügend Brüder auch da sind, die die Dienste tun können, wenn sie auch zugerüstet sind. dann einen Teil der Gemeinde bewusst sogar zu senden, um an einem neuen Ort eine neue Gemeinde aufzubauen. Ich weiß, in euren Köpfen sind jetzt eine ganze Reihe Einwände und die wollen wir jetzt als nächstes behandeln. Einwände gegen Tochtergemeinden. Erstens, wenn eine Gemeinde ein neues Gemeindegründungsteam aussendet, dann wird die Muttergemeinde unter Umständen zu stark geschwächt. Natürlich kann das sein, ja, wenn man das zu früh macht. Wenn eine Zwölfjährige ein Kind zur Welt bringen soll, dann kann es sein, dass sie ihr lebenslang gesundheitliche Schäden davonträgt. Natürlich darf das nicht zu früh sein. Aber Antwort nach einem Gemeindewachstumsforscher, Peter Wagner, mit dem ich auch in vielen Dingen überhaupt nicht übereinstimme, aber ich will das hier mal sagen, was er dazu geschrieben hat. In Wirklichkeit ist bei richtiger Planung das Gegenteil wahrscheinlicher, dass also die Muttergemeinde nicht schrumpft, sondern dass auch die Muttergemeinde sehr bald wieder wächst. Dieser Erkenntnis liegt nämlich die biblische Verheißung zugrunde: Gebt, so wird euch gegeben. Gebt her, gebt eure Leute her, und wenn es sein muss, gebt eure besten Leute her, die besten Pferde im Stall, und ihr werdet sehen, geben ist seliger als nehmen. Dazu möchte ich gerne noch eine letzte Bibelstelle mit euch aufschlagen, und zwar in Apostelgeschichte 13. Das hat mich mal so gefreut, als ich diese Wahrheit entdecken durfte in der Schrift. Apostelgeschichte 13, 1 bis 3. Da ist ja von der großen Gemeinde in Antiochien die Rede, die erste heidenchristliche Gemeinde auf dieser Erde. Und da heißt es, Apostelgeschichte 13, es waren aber in Antiochia in der dortigen Gemeinde Propheten und Lehrer, werden sie aufgezählt, Barnabas und Simon, genannt Niger, und Lucius von Kyrene und Manahen, der mit Herodes, dem Vierfürsten, auferzogen worden war, und Saulus. Während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten und beteten sie, und als sie ihnen die Hände aufgelegt hatten, entließen sie sie. Das waren die besten Pferde im Stall, ganz gewiss. Propheten und Lehrer werden sie hier genannt. Und vielleicht weiß der eine oder andere schon, welche Stelle ich jetzt noch dazu lesen möchte. Drei Kapitel später, Kapitel 15, Vers 35. Diese Gemeinde hat also jetzt diese Brüder gehen lassen, diese bewährten Männer. Und was lesen wir in Kapitel 15, 35? Paulus aber und Barnabas verweilten in Antiochia und lehrten und verkündigten mit noch vielen anderen das Wort des Herrn. Was ist passiert? Die Gemeinde hat gute Männer gehen lassen, gute Brüder, aber Gott hat sich das nicht schenken lassen. Eine Zeit später sind viele andere da, die das Wort lehren können. Das ist neutestamentlich. Und darum glaube ich, es wird ein Opfer sein für die Muttergemeinde, selbstverständlich ein großes Opfer. Das kann sogar wirklich an die Schmerzgrenze gehen, aber es wird auch viel, viel Segen bringen, wenn eine neue Versammlung entstehen darf. Ein zweiter Einwand noch. Wenn eine Gemeinde ein neues Gemeindegründungsteam aussendet, dann wird die vertraute Gemeinschaft mit den ausgesandten Geschwistern zerbrochen. Nun, da könnten hier die Karlsruher und Ettlinger vielleicht mehr drüber sagen. Ihr wisst ja, dass hier vor 10 Jahren ein ganzes Teil Geschwister nach Ettlingen entlassen wurde, wenn ich das so sagen darf. Ich glaube nicht, dass die Gemeinschaft zerbrochen ist. Vielleicht sieht man sich nicht mehr so oft, nicht mehr so intensiv. Aber warum soll deswegen Gemeinschaft zerbrechen? Und wenn, selbst wenn, dann wäre das der Preis, der bezahlt werden müsste, denn im Reich Gottes geht gar nichts ohne Opfer. Und wenn Gott nicht sein großes Opfer gebracht hätte, wären wir alle nicht hier. Noch ein Hinweis, wenn Gemeindeglieder aus beruflichen Gründen an einen anderen Ort ziehen, das wird selbstverständlich akzeptiert. Da gibt es dann kein Lamentieren. Warum eigentlich? Warum akzeptieren wir es nicht auch, wenn wir sie bewusst senden mit einem ganz wunderbaren Auftrag? In Lukas 15 erzählt unser Herr die Geschichte, dass der Hirte, als er feststellte, dass nur 99 seiner 100 Schafe in Sicherheit sind, verließ er die 99 und suchte so lange nach dem Verlorenen, bis er es gefunden hatte. Wenn wir unsere heutige Situation anschauen, dann haben wir eher das umgekehrte Verhältnis. Wir haben vielleicht ein gerettetes Schaf in der Gemeinde im Verhältnis zu den 99 Schafen, die nicht gerettet sind, draußen in unseren Städten und in unserem Land. Sollten wir da noch lange nachdenken, wo unsere Prioritäten liegen müssen? Der treue Herr möge uns vor einer Art von Gemeindeegoismus bewahren. So, nun komme ich wirklich zum Schluss. Ich weiß sehr wohl, dass wir jetzt bei weitem nicht alles angesprochen haben, das zu dem Thema biblische Gemeinde in Gegenwart und Zukunft gesagt werden könnte oder vielleicht auch gesagt werden müsste. Vielleicht hilft uns ja danach ja auch der Austausch noch ein Stückchen weiter. Ihr müsst auch gar nicht mit allem einverstanden sein, was ich gesagt habe, wenn es nur dazu dient, dass wir am Forschen und Beten bleiben im Blick auf die Gemeinde des lebendigen Gottes, sein Meisterwerk, sein Meisterstück. Wir können die Welt nicht hindern, Welt zu sein. Wir können auch die Kirchen nicht hindern, Kirchen zu sein. Aber Welt und Kirchen können uns nicht hindern, biblische Gemeinde zu sein und immer mehr zu werden.